Stell dir vor, du stehst an einem Dienstagnachmittag so ganz entspannt in deinem örtlichen Supermarkt oder vielleicht im Reformhaus drüben vor dem Honigregal. Und dein Blick wandert so über die üblichen Verdächtigen.
Ja, die ganzen Standardgläser eben.
Richtig. Da stehen diese unzähligen Gläser und irgendwie sehen die im Grunde alle ziemlich identisch aus. Goldgelb, flüssig oder vielleicht cremig, süß und oft mit diesem typischen leicht klebrigen Rand am Deckel.
Genau, das klassische Naturprodukt für das gemütliche Sonntagsbrötchen.
Oder eben den heißen Tee im Winter, ne? Doch dann, und das ist mir neulich erst wieder passiert, dann bleibt dein Auge an einem kleinen, oft echt unscheinbaren Glas hängen. Und du musst wirklich zweimal hinsehen, weil der Preis auf dem Etikett völlig absurd wirkt.
Oh ja, das kenn.
Dieses kleine Glas kostet nämlich nicht 4 oder 5 Euro, sondern vielleicht 50, 80 oder sogar über 100 Euro. Das wird teilweise hinter Glasvitrinen aufbewahrt oder online gehandelt, als wäre es buchstäblich flüssiges Gold. Die Rede ist natürlich von Manuka-Honig.
Und genau an diesem Punkt fragt man sich unweigerlich, also was um alles in der Welt diesen Preis rechtfertigen soll. Ich meine, wenn ein Naturprodukt einen derartigen weltweiten Hype erlebt, dann wird die Grenze zwischen einem echten, messbaren medizinischen Nutzen und, naja, richtig cleverem, aggressivem Marketing extrem schnell unscharf.
Absolut. Und um diesen Nebel mal ein bisschen zu lichten, haben wir uns als Moderatorenteam vom Zentrum der Gesundheit heute unseren eigenen, sehr umfassenden Artikel zu exakt diesem Thema vorgenommen. Für eine richtig tiefgehende Analyse.
Richtig. Wir wollen heute nicht nur an der Oberfläche kratzen. Wir wollen heute herausfinden, was diesen speziellen Honig vom anderen Ende der Welt zu einem derart intensiv untersuchten medizinischen Kraftpaket macht.
Genau. Und da wir vom Zentrum der Gesundheit ja für eine ganzheitliche Betrachtung stehen, klären wir natürlich auch die Frage, ob man sich dieses Produkt überhaupt guten Gewissens in den Schrank stellen sollte. Also sowohl aus gesundheitlicher als auch aus ethischer Sicht.
Ja, ein sehr wichtiger Punkt. Aber um überhaupt zu begreifen, warum Forscher in Hochsicherheitslaboren einen simplen Bienenhonig unter dem Mikroskop studieren, als wäre es ein neuartiges Hightech-Medikament, müssen wir erstmal an den Ursprung reisen.
Okay, nehmen wir uns ein Ticket. Wohin geht's?
Geografisch gesehen fliegen wir nach Neuseeland und teilweise auch in kleine Regionen Südostaustraliens. Es geht nämlich um den neuseeländischen Manuka-Strauch.
Okay.
Wenn wir uns das mal botanisch ansehen, sprechen wir von Leptospermum scoparium. Und für alle, die sich vielleicht mit ätherischen Ölen ein bisschen auskennen, dieser Strauch ist ein direkter Verwandter des australischen Teebaums.
Ah, Teebaumöl. Das ist ja in der Naturheilkunde eh schon ein absoluter Klassiker, oder?
Ganz genau. Wegen seiner antiseptischen, also keimtötenden Wirkung. So, und die Bienen fliegen nun aus, sammeln den Blütennektar von exakt diesem Manuka-Strauch und produzieren daraus den Honig. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, die Natur arbeitet nicht nach DIN-Norm.
Das stimmt wohl.
Die Wirksamkeit des Endprodukts variiert deshalb extrem stark.
Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, an dem man als Verbraucher oft völlig den Faden verliert. Wenn du dir diese teuren Gläser im Laden anschaust, fliegen dir unzählige Abkürzungen und Zahlen um die Ohren. Da prangt dann groß MGO 400 Plus oder so ein Siegel mit UMF 15.
Ja, das ist ein ziemlicher Dschungel.
Total. Und wenn ich schon so viel Geld in die Hand nehme, will ich ja wissen, was ich da kaufe. Also, lass uns diesen Code mal knacken. Fangen wir am besten mit MGO an. Was genau verbirgt sich dahinter und warum ist das so entscheidend?
Also, MGO ist quasi der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte. Die Abkürzung steht für Methylglyoxal.
Methylglyoxal, okay.
Genau. Das ist eine natürlich vorkommende chemische Verbindung und der antibakterielle Hauptwirkstoff im Manuka-Honig. Um das mal ins Verhältnis zu setzen, in einem ganz normalen Wald- oder Blütenhonig aus dem Supermarkt findest du vielleicht so 0 bis 5 Milligramm MGO pro Kilogramm.
Fast nichts also.
Richtig. Bei einem hochwertigen Manuka-Honig sprechen wir dagegen von Werten ab 400 bis über 1000 Milligramm.
Wow.
Und dieser MGO-Gehalt entsteht interessanterweise erst richtig, wenn der Honig reift. Der Nektar an sich enthält nämlich nur eine Vorstufe, das Dihydroxyaceton, kurz DHA. Und das wandelt sich dann im Bienenstock langsam in dieses hochpotente Methylglyoxal um. Wenn du heute in Deutschland einen Manuka-Honig kaufst, wird die Qualität und Stärke fast immer über genau diesen MGO-Wert auf dem Etikett ausgewiesen.
Das heißt also, Ich brauche für ein Naturprodukt quasi ein zertifiziertes chemisches Laborergebnis, um zu wissen, ob ich da nicht einfach nur überteuerten Zuckersirup kaufe.
Im Grunde ja. Und hier greift auch ein extrem wichtiger Praxistipp, den wir in unserem Artikel ausführlich beschreiben.
Schieß los.
Manchmal kaufst du ein Glas, vielleicht von einem etwas kleineren Abfüller, und der MGO-Wert steht nicht in riesigen Lettern vorne drauf. In diesem Fall findest du aber immer eine Kontrollnummer oder Chargennummer irgendwo auf dem Glas.
Okay, und was mache ich damit?
Du kannst diese Nummer nehmen, den Abfüller anschreiben und eine aktuelle, völlig unabhängige Laboranalyse exakt für das MGO-Level deiner spezifischen Charge anfordern. Ein seriöser Händler wird dir das Zertifikat absolut problemlos zuschicken.
Okay, das ist ein super Tipp. Gut, MGO ist also der reine Wirkstoffgehalt. Aber daneben taucht ja immer wieder dieses oft so goldene UMF-Siegel auf. Warum gibt es da zwei verschiedene Systeme, die scheinbar exakt dasselbe messen wollen?
Ja, das stiftet oft Verwirrung. Aber UMF verfolgt einen etwas anderen Ansatz. Das steht für Unique Manuka Factor. Das ist ein geschütztes, lizenziertes Bewertungssystem von der Unique Manuka Factor Honey Association. Das ist eine Organisation direkt vor Ort in Neuseeland.
Und was ist der Unterschied zu MGO?
Der feine Unterschied ist, UMF betrachtet das Gesamtbild. Es ist im Kern ein Echtheits- und Qualitätssiegel. Es misst zwar den MGO-Gehalt, klar, aber eben auch andere wichtige Parameter.
Was für Parameter?
Zum Beispiel Leucospirin. Das ist eine Substanz, die wirklich ausschließlich im Nektar des Manuka-Strauches vorkommt. Das weist sozusagen die neuseeländische Geburtsurkunde des Honigs nach. Außerdem dürfen das UMF-Siegel nur Honige tragen, die auch tatsächlich in Neuseeland abgefüllt und verpackt wurden. Es geht hier also ganz massiv um den Schutz vor Fälschungen auf dem globalen Weltmarkt.
Verstehe. Für mich fühlt sich das beim Einkaufen fast so an, als würde ich vor dem Regal mit den Sonnencremes stehen.
Wie meinst du das?
Naja, da greife ich ja auch nicht blind rein. Ich überlege mir vorher, reicht mir heute der Lichtschutzfaktor 15 für einen leicht bewölkten Tag im Garten oder brauche ich die harte 50er-Blockade für den Strand am Äquator?
Ah, das ist eine ziemlich gute Analogie.
Wie übersetze ich das nun auf unseren Honig? Wenn ich in einem Ratgeber lese, nimm UMF 15, mein Glas zu Hause aber nur eine MGO-Zahl draufstehen hat, wie rechne ich das um?
Dafür gibt es zum Glück feste Skalen, die man sich grob merken kann. Also pass auf, ein UMF-Wert von 10 entspricht einem MGO-Gehalt von 263.
Okay, UMF 10 ist 263.
Genau, das ist ein schöner Einstieg. Wenn wir dann auf UMF 15 hochgehen, liegen wir schon bei einem MGO-Wert von 514. Und zur Einordnung, alles, was einen MGO-Wert von 400 überschreitet, wird medizinisch als Spitzenqualität eingestuft.
Das heißt, ab da wird die therapeutische Wirkung so richtig interessant.
Ganz genau. Und wenn wir dann in die absolute Schwergewichtsklasse gehen, UMF 20 entspricht einem gewaltigen MGO-Wert von 800. Die Spitze, also UMF 25, liegt dann bei MGO 1200.
Wahnsinn. Aber mal ganz ehrlich gefragt, warum ist das so unfassbar unberechenbar? Warum hat das eine Glas MGO 200 und das nächste aus der exakt gleichen Region plötzlich 800?
Weil ein Bienenstock nun mal keine sterile Fabrik ist. Du bist komplett abhängig von den Launen der Natur.
Okay, also Wetter und so.
Ja, exakt. Wie war die Bodenbeschaffenheit in diesem Frühjahr? Hatte der Strauch genug Regen? Wie intensiv war die Sonneneinstrahlung während der Blütezeit? Und die Blütezeit dauert oft nur wenige Wochen an.
Ah, das ist ein extrem kurzes Fenster.
Richtig. Und natürlich, wie gesund und aktiv war das Bienenvolk in dieser Zeit? All diese Faktoren bestimmen am Ende, wie viel von dieser Vorstufe DHA überhaupt im Nektar gebildet wird. Deshalb ist dieses strenge Testen nicht nur ein schicker Marketing-Gag, sondern bittere Notwendigkeit. Ohne Analyse weißt du schlichtweg nicht, wie viel PS dein Honig eigentlich unter der Haube hat.
Okay, da wir die Mechanik dieser Labels jetzt verstanden haben, stellt sich mir aber die viel drängendere Frage, was richtet diese ganze Power eigentlich in unserem Körper an? Lass uns mal von den Etiketten weg und direkt in den Magen-Darm-Trakt gehen. Wenn man sich die Geschichte so anschaut, scheinen wir hier ja nicht gerade das Rad neu erfunden zu haben, oder?
Überhaupt nicht, nein. Die medizinische Nutzung von Honig zieht sich wirklich wie ein goldener Faden durch die gesamte Geschichte der Menschheit. Schon Hippokrates hat im antiken Griechenland Wunden mit Honig bestrichen.
Um Infektionen zu verhindern.
Genau, und um die Heilung zu beschleunigen. Aber die Geschichte des speziellen Manuka-Honigs ist spezifisch mit den Maori, also den Ureinwohnern Neuseelands, verbunden. Lange bevor wir überhaupt wussten, was Moleküle oder Bakterien sind, nutzten die Maori Teile des Manuka-Strauches und eben den Honig für komplexe medizinische Behandlungen.
Also auch innerlich?
Ja, sie nahmen ihn bei schweren Magen-Darm-Erkrankungen ein, kauten auf der Rinde rum, behandelten tiefe Fleischwunden damit. Sie wussten durch jahrhundertelange Beobachtung einfach, dass diese Pflanze eine einzigartige Heilkraft besitzt.
Und die moderne Wissenschaft liefert uns heute im Grunde nur die Blaupausen nach, um zu erklären, warum die Maori damals schon recht hatten. Vor allem die University of Waikato in Neuseeland hat da ja bahnbrechende Arbeit geleistet, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Absolut. Die Forschung dort hat sich nämlich ganz genau angeschaut, wie Manuka-Honig auf spezifische, teils extrem gefährliche Bakterienstämme reagiert. Ein großer Fokus lag dabei auf Escherichia coli und vor allem, und jetzt wird spannend, auf Helicobacter pylori.
Helicobacter pylori. Das ist ein Name, bei dem Magen-Darm-Spezialisten sofort hellhörig werden, oder?
Und wie? Helicobacter pylori ist ein extrem widerstandsfähiges Bakterium. Das bohrt sich regelrecht tief in die Magenschleimhaut rein und löst dort chronische Entzündungen und in der Folge schwere Magengeschwüre aus. Es gilt auch als eine der Hauptursachen für Magenkrebs.
Ja, und ich habe in unserem Artikel dazu eine Zahl gelesen, bei der ich wirklich, also ich musste den Absatz nochmal lesen.
Lass mich raten, es geht um die Konzentration.
Genau. Da stand ernsthaft, dass der Manuka-Honig in Laboruntersuchungen das Wachstum dieses Helicobacter-Bakteriums schon bei einer Konzentration von nur 5% vollständig ausbremsen konnte. 5%! Wir reden hier von einer massiven Verdünnung.
Ja, das ist gigantisch.
Und das in einer Umgebung, also dem menschlichen Magen, die ohnehin schon ein absolutes Säurebad ist, in dem die meisten Substanzen sofort zersetzt werden?
Exakt. Und genau diese Stabilität macht das MGO im Manuka-Honig so unglaublich besonders. Normale antibakterielle Enzyme in so einem herkömmlichen Honig werden durch Licht, durch Hitze oder eben Magensäure sehr, sehr schnell zerstört. Das Methylglyoxal im Manuka-Honig hingegen ist extrem robust.
Krass.
Dass da eine derart geringe Konzentration ausreicht, um diesen gefährlichen Erreger lahmzulegen, öffnet theoretisch die Tür für völlig neue Behandlungsansätze. Man könnte Magengeschwüre unter Umständen viel schonender und preiswerter therapieren, ohne den Körper sofort mit schweren Medikamenten zu belasten.
Und da muss ich jetzt einfach reingrätschen.
Gerne.
Wenn ich das höre, also eine 5%ige Lösung dieses Honigs stoppt ein Bakterium, das weltweit für Millionen von Magengeschwüren verantwortlich ist. Warum um alles in der Welt schreibt mir mein Hausarzt dann nicht einfach sofort ein Rezept für Manuka-Honig aus? Wieso bekomme ich stattdessen eine aggressive Kombinationstherapie aus zwei verschiedenen Antibiotika und einem Protonenpumpenhemmer, die mir die komplette Darmflora zerstört?
Tja, das liegt leider an den starren Strukturen unseres Gesundheitssystems und der Art, wie die moderne evidenzbasierte Medizin nun mal funktioniert. Ein Arzt benötigt eine 100%ige Vorhersagbarkeit der Dosis.
Okay, verstehe. Wegen der Schwankungen, die wir vorhin besprochen haben.
Genau. Synthetische Medikamente aus der Fabrik, wie eben Antibiotika, liefern in jeder einzelnen Pille auf das Mikrogramm genau denselben Wirkstoff. Ein Naturprodukt wie Honig hat Schwankungen, selbst wenn es getestet ist. Und das ist der springende Punkt. Hinzu kommt das Patentwesen.
Ah, das liebe Geld.
So ist es. Die Pharmaindustrie kann einen Bienenhonig nicht patentieren. Damit können sie nicht die Milliarden verdienen, die sie bräuchten, um riesige weltweite klinische Phase-3-Studien zu finanzieren, um ihn als offizielles Standardmedikament zuzulassen. Dennoch, in der Naturheilkunde und bei integrativ arbeitenden Medizinern wird das Wissen um Manuka schon längst erfolgreich in der Praxis angewandt.
Das ergibt leider absolut Sinn. Okay, wenn dieser Honig also im Magen bestehen kann, wie sieht es dann mit dem Kampf auf offener Bühne aus? Wir haben momentan ja ein riesiges Problem in unseren Krankenhäusern. Bakterien, die über Jahrzehnte gelernt haben, unsere besten synthetischen Medikamente einfach, abzuwehren.
Du sprichst von den multiresistenten Keimen, den sogenannten Supererregern.
Genau die.
Die Angst davor, dass wir bald wieder an ganz einfachen Infektionen sterben könnten, weil schlichtweg keine Antibiotika mehr wirken, treibt die globale Gesundheitsorganisation momentan extrem um. Einer der prominentesten Vertreter dieser Schreckgespenster ist Staphylococcus aureus, insbesondere die resistenten Stämme, die man als MRSA kennt.
Was genau richtet dieses Bakterium eigentlich an, wenn es in unseren Körper gelangt?
Also bei einem vollkommen gesunden Immunsystem hält der Körper es oft noch in Schach. Aber wenn das System auch nur etwas geschwächt ist oder das Bakterium durch eine offene Wunde oder bei einer Operation tiefer eindringt, verursacht es schwerste Eiterinfektionen, tiefe Abszesse und lebensgefährliche Wundinfektionen.
Ach du meine Güte.
Ja, es ist auch oft der Übeltäter bei Lungen-, Nasennebenhöhlen- und Mittelohrentzündungen. Und wenn dieses Bakterium dann gegen Penicillin und Co. resistent ist, stehen Ärzte in der Klinik oft mit dem Rücken zur Wand.
Lass uns hier mal den direkten Laborvergleich ziehen. Was passiert, wenn man diesen Supererreger mit normalem Honig konfrontiert? Und was passiert bei Manuka?
Selbst ein guter, normaler Bienenhonig schlägt sich hier ehrlich gesagt gar nicht mal schlecht. Er kann das Wachstum von resistenten Staphylococcus aureus in einer zehnfachen Verdünnung hemmen.
Das zeigt ja schon mal, dass Honig generell massiv unterschätzt wird.
Ganz genau. Aber der Manuka-Honig, der pulverisiert diesen Wert. Er stoppt das Wachstum dieses extrem aggressiven Keims selbst dann noch, wenn er 54-fach verdünnt wird.
54-fach? Ich versuche mir das gerade bildlich vorzustellen. Das ist ja, als würdest du ein Schnapsglas Wirkstoff in einen ganzen Eimer Wasser schütten. Und das Wasser wäre am Ende immer noch in der Lage, einen Erreger abzutöten, an dem unsere allerstärksten Krankenhausmedikamente verzweifeln. Wie ist das biologisch überhaupt möglich?
Das Geheimnis liegt in der Angriffsstrategie. Ein synthetisches Antibiotikum ist biochemisch gesehen sehr oft extrem spitz aufgestellt.
Ja, ich habe dazu eine Analogie im Kopf. Sag mir mal, ob das passt.
Schieß los.
Ein klassisches Antibiotikum ist wie ein einzelner, hochspezialisierter Scharfschütze. Der Scharfschütze zielt auf einen ganz bestimmten Prozess im Bakterium ab. Zum Beispiel die Fähigkeit, die eigene Zellwand aufzubauen. Das Bakterium ist aber schlau. Es mutiert, verändert diesen einen Prozess ein kleines bisschen. Bildlich gesprochen zieht es sich einfach eine kugelsichere Weste an.
Ja, sehr gutes Bild.
Der Scharfschütze feuert dann, aber die Kugel prallt einfach ab. Das Antibiotikum ist plötzlich völlig nutzlos. Die Resistenz ist geboren. Der Manuka-Honig hingegen wirkt nicht wie ein einzelner Schütze, sondern eher wie eine ganze Spezialeinheit, die das Gebäude aus vier verschiedenen Richtungen gleichzeitig stürmt, oder?
Besser hätte man es wirklich nicht formulieren können. Diese Spezialeinheit greift nämlich multifaktoriell an. Schauen wir uns mal die Waffen dieser Einheit an.
Okay, Waffe Nummer 1.
Erstens, der osmotische Druck. Honig besteht ja zu einem Großteil aus hochkonzentriertem Zucker. Zucker entzieht der Umgebung Wasser. Wenn der Honig auf das Bakterium trifft, saugt er durch Osmose buchstäblich das Wasser aus der Zelle des Bakteriums, bis es quasi komplett austrocknet und kollabiert.
Genial. Und die zweite?
Zweitens, Wasserstoffperoxid. Die Enzyme im Honig produzieren kontinuierlich kleine Mengen dieses Stoffes, der die Zellmembran der Bakterien zersetzt. Drittens, die phenolischen Verbindungen, die den Stoffwechsel der Keime massiv stören.
Das sind schon drei verschiedene Angriffswege.
Genau. Und als vierte, stärkste Waffe kommt eben noch das MGO dazu, das dann die tiefer liegenden Zellstrukturen zerstört. Das Bakterium müsste theoretisch vier völlig unterschiedliche Mutationen gleichzeitig entwickeln, um all diese Angriffe abzuwehren. Das schafft das einfach nicht.
Also fördert Manuka-Honig im Gegensatz zu synthetischen Mitteln eben nicht die Bildung neuer Resistenzen?
Exakt. Das ist ein gigantischer Vorteil, weshalb mittlerweile auch sogenannter Medi-Honey, also speziell sterilisierter Manuka, auf vielen Verbrennungsstationen ganz offiziell zur Wundheilung eingesetzt wird. Auch das bekannte Problembakterium Pseudomonas aeruginosa wird so extrem effektiv bekämpft.
Okay, das ist Wahnsinn. Wir haben jetzt aber sehr viel über echte Extremsituationen geredet. Also MRSA im Krankenhaus, Magengeschwüre, offene Brandwunden. Das ist natürlich faszinierend, aber glücklicherweise betrifft das die meisten von uns im Alltag ja eher selten.
Stimmt, ja.
Wenn ich mir jetzt so ein teures Glas zu Hause in den Schrank stelle, wie nutze ich dieses Wissen ganz praktisch für meine persönliche Hausapotheke?
Die klassischste Alltagsanwendung ist natürlich die typische Erkältungszeit. Bei Husten, bei rauen Halsentzündungen oder beginnenden Infekten nutzt man einfach die geballte antibakterielle und antivirale Kraft.
Wie dosiere ich das?
Die Praxisempfehlung lautet hier, etwa dreimal am Tag einen Teelöffel puren Manuka-Honig in den Mund nehmen. Der Trick dabei ist aber, ihn nicht einfach direkt runterzuschlucken. Man sollte ihn so lange wie möglich im Mundraum auf der Zunge zergehen lassen, damit die Schleimhäute den Wirkstoff auch wirklich aufnehmen können.
Aha. Und genau an diesem Punkt in unserem Artikel bin ich beim Lesen richtig zusammengezuckt. Warte kurz, stopp. Da steht nämlich, dass man den letzten dieser Teelöffel am besten direkt abends vor dem Schlafengehen einnehmen soll.
Richtig.
Du willst mir also allen Ernstes sagen, ich soll mir einen zuckersüßen, extrem klebrigen Sirup in den Mund schieben, nachdem ich mir die Zähne geputzt habe, und mich dann stundenlang schlafen legen? Mein Zahnarzt aus der Kindheit rotiert gerade im Grab. Zucker über Nacht auf den Zähnen ist doch der garantierte Weg zu Karies und komplettem Zahnverlust.
Ich kann deine Reaktion völlig nachvollziehen, denn das widerspricht wirklich absolut allem, was wir über Zahnhygiene gelernt haben. Aber die klinischen Studien zeichnen hier ein verblüffendes Bild. Manuka-Honig wirkt, obwohl er ja ganz klar überwiegend aus Zucker besteht, paradoxerweise antikariogen.
Antikariogen? Er schützt die Zähne, statt sie anzugreifen?
Ganz genau.
Wie soll das denn chemisch funktionieren? Kariesbakterien ernähren sich doch von Zucker.
Das ist genau der Punkt. Normaler Haushaltszucker ist das absolut perfekte Futter für Streptococcus mutans. Das ist das Bakterium, das Karies verursacht. Diese Bakterien fressen den Zucker und scheiden Säure aus. Und diese Säure ätzt dir dann Löcher in den Zahnschmelz.
Ja, soweit so schlecht.
Wenn du jetzt aber Manuka-Honig im Mund hast, schlägt das hochkonzentrierte MGO sofort zu. Das Methylgeoxal und die anderen bioaktiven Stoffe töten die Kariesbakterien so schnell und effizient ab, dass schlichtweg gar keine Bakterien mehr übrig sind, die den Zucker im Honig zu dieser schädlichen Säure verstoffwechseln könnten.
Das ist ja unglaublich.
Es kommt noch besser. Eine sehr bekannte Studie hat sogar gezeigt, dass Manuka-Honig die Zähne und das Zahnfleisch fast genauso effektiv vor Zahnbelag und Entzündungen schützt wie eine chemische Chlorhexidin-Mundspülung.
Chlorhexidin? Das ist doch dieses extrem bittere medizinische Zeug, das einem nach einer Zahn-OP verschrieben wird und das einem den halben Geschmackssinn lahmlegt. Und ein Naturprodukt macht denselben Job? Das ist wirklich unglaublich.
Ja, die Natur hat da einige Tricks auf Lager.
Was gibt es denn noch für verblüffende Anwendungen?
Wir haben vorhin die Nasennebenhöhlenentzündungen kurz gestreift. Wenn du hier normale Tabletten nimmst, also Antibiotika, die über den Magen ins Blut übergehen, haben die oft das riesige Problem, dass sie das Gewebe der Nebenhöhlen gar nicht richtig durchdringen können.
Weil es da nicht gut durchblutet ist.
Genau. Die Bakterien sitzen quasi außen auf der Schleimhaut, das Medikament fließt aber innen in den Blutgefäßen ungenutzt vorbei. Bei Manuka-Honig kannst du das Problem lokal lösen. Man kann bei akuten Infektionen den Honig am besten auch abends vorsichtig direkt an die inneren Nasenwände streichen.
Honig in die Nase schmieren.
Ja, klingt komisch, aber der Honig verteilt sich dann über Nacht auf den Schleimhäuten und bekämpft die Bakterien direkt vor Ort, im direkten Kontakt.
Darauf muss man auch erstmal kommen, aber anatomisch macht's absolut Sinn. Wie sieht es denn mit einer ganz anderen Kategorie von Erregern aus? Bisher sprachen wir ja immer nur über Bakterien. Was ist mit Pilzinfektionen?
Da glänzt das Profil des Honigs ebenfalls. Manuka-Honig hat eine starke antimykotische, also pilzabtötende Wirkung. Das Zellwachstum von Pilzen wird massiv gestört. Das macht ihn zu einer hervorragenden, begleitenden Maßnahme bei Pilzerkrankungen wirklich aller Art.
Also auch äußerlich.
Eben auch innerlich bei Hefepilzen. Studien zeigen eine klare Wirkung gegen Candida albicans, das ist der typische Auslöser von Scheiden- oder Darmpilzinfektionen, und sogar gegen den gefürchteten Krankenhaus-Hefepilz Candida auris, der ansonsten extrem schwer in den Griff zu bekommen ist.
Wahnsinn! Wenn wir uns das bis hierhin anhören, klingt das Ganze ja wie das absolut perfekte, makellose Wundermittel, das Mutter Natur uns da geschenkt hat. Aber wer unsere Arbeit beim Zentrum der Gesundheit kennt, der weiß, dass wir Dinge immer von allen Seiten beleuchten. Wir sind ja keine reinen Marketingtrommler, sondern wir ordnen das auch kritisch ein.
Genau.
Und bei aller Faszination gibt es eben zwei sehr ernstzunehmende Einschränkungen, die wir dir auf gar keinen Fall verschweigen dürfen. Eine medizinische und eine ethische. Lass uns mal mit der medizinischen Warnung starten, die speziell Diabetiker betrifft.
Sehr wichtiger Punkt. Wir haben gelernt, dass die große Stärke dieses Honigs das Methylglyoxal, das MGO, ist.
Nun ist es aber so, dass Menschen mit Diabetes mellitus aufgrund ihrer chronischen Stoffwechselstörung ohnehin schon erhöhte MGO-Werte im eigenen Blutplasma aufweisen.
Okay, und was ist daran gefährlich?
Die medizinische Forschung geht sehr stark davon aus, dass genau dieser körpereigene MGO-Überschuss maßgeblich an der Entstehung der diabetischen Neuropathie, also diesen schleichenden Nervenschäden an Füßen und Augen, beteiligt ist.
Das heißt, wenn ein Diabetiker jetzt löffelweise diesen Honig mit seinen extrem hohen MGO-Werten isst, gießt er dann quasi noch Öl ins Feuer und treibt seine Nervenschäden voran?
Das ist eine Befürchtung, bei der wir zur Vorsicht raten. Zur Einordnung muss man fairerweise sagen, wenn der Honig im Magen-Darm-Trakt verdaut wird, gelangt das MGO nur zu einem sehr, sehr kleinen Teil überhaupt in die Blutbahn. Die Konzentration, die da ankommt, ist wesentlich geringer als das, was der Diabetikerkörper selbst an MGO produziert.
Aber trotzdem raten wir zur Vorsicht.
Definitiv. Unsere Empfehlung ist eindeutig. Diabetiker sollten von einer regelmäßigen innerlichen Einnahme absehen oder dies extrem genau mit ihrem behandelnden Arzt abstimmen. Wir wollen das ohnehin angeschlagene System nicht noch zusätzlich belasten. Ganz wichtig ist hierbei aber die Unterscheidung. Eine rein äußerliche Anwendung ist etwas völlig anderes.
Wie meinst du das?
Wenn sich der Diabetiker verletzt hat und den Honig auf eine schwer heilende Wunde am Bein schmiert, was bei Diabetikern ja oft ein riesiges Problem ist, dann ist das völlig unbedenklich. Über die Haut gelangt das MGO nämlich nicht in systemisches Blutnetz. Es wirkt nur lokal an der Wunde.
Ah, das ist eine enorm wichtige Differenzierung. Gut, und dann kommen wir zum sprichwörtlichen Elefanten im Raum, dem ethischen Dilemma. Als Zentrum der Gesundheit haben wir eigentlich eine ganz klare, in vielen Artikeln dokumentierte Haltung zum Thema Honigkonsum. Wie sieht die aus?
Unsere ethische Grundhaltung ist sehr eindeutig. Aus Gründen des Tier- und Naturschutzes raten wir generell vom Konsum kommerziell hergestellten Honigs ab.
Weil es Massenproduktion ist?
Genau. Die Massenproduktion auf dem Weltmarkt ist rein auf Ertrag und Profit getrimmt. Den Bienen wird ihre natürliche, hart erarbeitete Winternahrung komplett weggenommen und oft durch minderwertiges Zuckerwasser ersetzt. Königinnen werden manipuliert, Völker bei Krankheiten teilweise völlig rücksichtslos vernichtet. Wer absolut nicht auf Honig verzichten möchte, dem raten wir deshalb stets, geht zum Hobbyimker um die Ecke. Unterstützt eine regionale, wesensgemäße Bienenhaltung, wo ihr mit eigenen Augen seht, wie mit den Tieren umgegangen wird.
Und da stecken wir jetzt voll in der Zwickmühle. Denn Manuka-Honig gibt es eben nicht beim freundlichen Imker aus dem Schwarzwald oder aus Bayern.
Exakt. Der Manuka-Strauch wächst nun mal am anderen Ende der Welt. Wer echten Manuka-Honig mit hohem MGO-Wert will, unterstützt zwangsläufig eine kommerzielle, globale Exportindustrie.
Das ist ein echtes, spürbares Spannungsfeld für uns und sicherlich auch für dich als Zuhörer. Auf der einen Seite haben wir hier ein klinisch bewiesenes, unglaublich faszinierendes Naturheilmittel. Eine Substanz, die Krankenhauskeime in Schach hält, offene Wunden schließt und Magengeschwüre bekämpft, wo chemische Medikamente kläglich versagen.
Richtig.
Auf der anderen Seite steht es im direkten Konflikt mit Tierschutz, mit einer pflanzenbasierten veganen Lebensweise und dem ökologischen Wunsch nach regionalem Konsum. Wir können euch diese Entscheidung leider nicht abnehmen. Wir liefern euch hier die komplexe Biochemie, die historischen Hintergründe und die harte Studienlage. Aber die moralische Entscheidung, ob ihr diesen Kompromiss eingehen wollt und dieses Produkt schlussendlich in eurer Hausapotheke landet, diese Entscheidung liegt ganz allein bei euch.
Ja, wenn wir all diese Fakten, also dieses biochemische Wunder und auch die ethischen Fragen, so zusammennehmen, bleibt bei mir am Ende ein sehr tiefgründiger Gedanke hängen.
Welcher?
Wir stehen als Menschheit aktuell vor einer der bedrohlichsten Krisen der modernen Medizingeschichte. Unsere synthetischen Antibiotika verlieren zunehmend ihre Wirkung gegen Mutationen und wir schauen fast machtlos zu. Und es ist zutiefst demütigend und gleichzeitig faszinierend zu beobachten, dass die Natur in Form eines unscheinbaren wilden Strauches in den windigen Hügeln Neuseelands die komplexen, eleganten Antworten auf genau diese Krise offenbar schon seit Jahrtausenden bereithält. Man fragt sich unweigerlich, wenn ein wenig Bienennektar und Pflanzenstoff so etwas wie das unbesiegbare MRSA-Bakterium ausschalten kann, Welche anderen uralten und vergessenen Heilmittel warten da draußen in unseren heimischen Wäldern, Wurzeln und Pflanzen noch darauf, dass wir endlich genauer hinsehen und ihre verborgenen Suterkräfte entschlüsseln?
Ein Gedanke, den man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen sollte, genau wie den Honig. Die Natur war, ist und bleibt das weitaus größte, fortschrittlichste und faszinierendste Labor, das wir auf diesem Planeten haben. Wir hoffen, wir konnten heute ein wenig Licht in diesen ganzen Label-Dschungel bringen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.